Ja, auch von mir erstmal einen schönen guten Morgen. Beate, wo du gerade erzählt hast, habe ich da gesessen und habe gedacht, das reicht eigentlich. Eigentlich brauchen wir keine Predigt mehr, denn das, was man erlebt, ist Predigt genug. Und ich hatte, ja, ich muss zusehen, ich saß dann da und hatte so ein Déjà-vu-Erlebnis. Weil wir vor vielen Jahren das Gleiche erlebt haben wie ihr. Und ich bin damals in meinem Größten quer durch Deutschland gefahren und habe ihn von einer Klinik zur anderen gebracht, weil immer nur gewisse Wochen möglich waren. Und wo du das gerade erzählt hast, lief ein Film in mir ab, wo ich das unheimlich gut nachempfinden kann, was ihr ja mitmacht, erlebt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr das so offen weitergebt hier, dass man miteinander dran denken kann. Und ja, gerade in solchen Situationen, dann wird dieses Thema, was wir heute haben, still und geborgen in Gott, kriegt nochmal eine andere Dimension. Weil in solchen Situationen dann wirklich still, vor allen Dingen still zu sein und dieses Geborgensein in Gott zu erleben, ja, ist nicht leicht. Vor allen Dingen, wenn es um Menschen geht, die einem im Herzen liegen, die einen lieb sind. Und dann natürlich diesen Anruf, das ist natürlich unglaublich gigantisch. Wir haben sicherlich einige Bilder im Kopf, jeder von euch, Ereignisse, Momente, die uns in positiver Erinnerung bleiben. Und andere, wie heute Morgen jetzt die Sache von Beate und Oskar, die uns mit Sorge erfüllen. Ich denke da an den Krieg im Nahen Osten. Ich denke an den Krieg in der Ukraine. Es ist nicht weit weg von Europa. Dann erlebt man die ganzen Interviews, die ganzen Reden, auch von Russland her. Unser Land selbst, so empfinde ich es zumindest, wir haben die Tage auf der Arbeit darüber gesprochen, kamen wir so ins Thema rein, ist irgendwie, zumindest empfinden die Menschen das so, in Unruhe. Es wird demonstriert an vielen Ecken, gerade auch gegen rechts, was ich, wenn ich das mal so sagen darf, gut finde, dass man diesbezüglich auf die Straße geht. Wenn ich daran denke, wie die Landwirte auf die Straße gegangen sind und aufbegehrt haben und deutlich machen wollten, um was es ihnen geht. Also einige Unruhe um uns herum. Die privaten Dinge, das, was so auf der Welt passiert. Und ich habe mich gefragt, wo ich gesessen habe zu Hause und habe über das Thema nachgedacht. Man macht sich Gedanken über die Zukunft. Ich habe mich gefragt, in 3, vielleicht 4 Jahren darf ich in Rente gehen? Da habe ich mir die Frage gestellt, was kommt dann? Was kommt dann auf mich zu? Ich stelle mir die Frage, kann ich den Ansprüchen, die an mich als Vater oder auch als Mutter, Ehemann, Ehefrau gestellt wird, kann ich denen noch gerecht werden? Was ist mit meiner Gesundheit? Wenn ich dann höre auf der Arbeit, dass jemand plötzlich eine schwerste Erkrankung bekommen hat und ich mich frage, hast du ihm nie angesehen? Und wenn ich das alles so mir durch den Kopf gehen lasse und dann an das Thema denke, still und geborgen in Gott, ich sag's, wie es ist, also was mich betrifft, es fällt mir schwer. gebe ich offen zu, es fällt mir schwer. Und dann kommt auch durchaus mal die Frage hoch, meine Güte, wo bist du? Und die Frage, die dann auch kommt, die Hoffnung, worauf basiert dein Leben? Was ist für dich wichtig, was ist für dich elementar? Dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, das Auge im Sturm, der Anker, das sind schon tolle und wirklich unglaublich schöne Beschreibungen, die Gott eigentlich wunderbar darstellen. Und stellt euch vor, der große König David in all seiner Pracht, vielleicht auch in all seiner Weisheit, hat einiges mitgemacht. Der hat vielleicht sogar ähnliche Gedanken gehabt, wie wir teilweise haben. Er macht dies in einigen Psalmen deutlich, wo er auch seine Klagen vor Gott bringt und seine Zweifel anmerkt. Er musste erleben, zum Beispiel, wie sein Sohn Absalom sich gegen ihn gestellt hat und das Volk sogar dazu aufgerufen hat, sich gegen ihn zu stellen. Stellt euch das mal vor. Der eigene Sohn. Unfassbar. David stand mitten im Kampf. Unruhe hier und dort. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Zu denken, meine Güte, was passiert hier? Und der Psalm 62, über den wir heute nachdenken wollen, den hat natürlich David auch geschrieben, klar. Der ist überschrieben mit Stille zu Gott. Und ich möchte euch den Psalm mal vorlesen. Hier heißt es, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt ihr alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand oder eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt, und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig, und du, Herr, bist gnädig, denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient. Soweit der Psalm 62. Wie ich finde, spiegelt dieser Psalm das große Vertrauen Davids in Gott wider. Stellt euch das vor, was er alles erlebt hat. Hier steht davon, dass sie Gefallen haben daran zu lügen. Ihn angreifen, ihn bloßstellen und. David ist keiner und gehört auch nicht zu denen, die in Frieden auf einer stillen Insel lebt. Jemand, der abseits vom Weltgeschehen ist. Nein, als König natürlich nicht. Jemand, der zurückgezogen ist aus dem aktiven Leben. Nein, auch nicht. Der keine Herausforderungen erlebt oder keine Spannungen. Nein, ganz sicher nicht. In diesem Psalm und auch verschiedenen anderen Psalmen hört man immer wieder, wie spannungsvoll, wie herausfordernd seine Tage waren. Stellt euch vor, Menschen in seiner Umgebung blickten mit Neid auf ihn. beleidigten ihn, verleumdeten ihn, versuchten ihn vom Thron zu stürzen und seinem Leben ein Ende zu machen. Aber gerade in der von Angst und Unsicherheit geprägten Zeit und Lage schreibt David diesen Psalm. Und überschreibt die Sache noch mit Stille zu Gott. Ich habe dann da gesessen und habe so gedacht, wenn ich sowas erleben würde, ich weiß nicht, ob ich das könnte, da käme her Zorn, Ärger, Wut in mir hoch, wenn man so mit mir umgehen würde. Aber David schreibt diesen Psalm und beruft sich immer und immer wieder auf Gott. Er wartet in der Stille auf seinen Gott, auf dessen Stärke und dessen Sicherheit, die er ihm gibt. Die ganze Situation scheint hoffnungslos zu sein. Zumindest beschreibt er es so. Scheinbar ohne Licht am Ende des Tunnels. Wir sagen ja oft, am Ende des Tunnels sieht man ein kleines Licht. Nein, hier in dem Fall, ein Licht am Ende des Tunnels ist nicht zu sehen. Und David geht hin, findet Frieden und Geborgenheit bei Gott und sagt und fängt genauso an: Meine Seele ist stille zu Gott. Das war für mich so der erste, wie soll ich den ausdrücken, der erste Tipp sozusagen. Ich habe 4 Tipps aus diesem Psalm rausgezogen, die David uns gibt, gerade was diese Sache mit Stille vor Gott, Stille und Geborgensein in Gott. Er sucht als erstes die Gegenwart Gottes. Wie gesagt, in Vers 2 spricht er es an: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Er steigt damit ein, sich klar zu machen: Moment mal, es mag viel passieren um uns herum. Aber Moment mal, wo ist die Basis für mich, für mein Leben, für dein Leben? Für David ist Gott die Basis. Und ich will mal fast sagen, die Krönung für sein Leben. In der Stille wartet er unbeirrt darauf und wartet ab. Und er sagt: Gott ist es der mir hilft, auf den ich mich verlassen kann. Das ist der Grund, ich würde mal fast behaupten, auch der Eckstein seines Lebens. Und wenn David als Mensch mit der Verantwortung, die er hatte, ab und zu durch gewisse Umstände in die Ecke gedrängt wird, vergisst er nicht, was Gott für ihn ist, und sucht die Gegenwart Gottes. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Obwohl er erlebt, dass Menschen, wie er in Vers 4 und 5 schreibt, Lehrer stellt ihr einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine riesige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie. Und so weiter. Da ist schon Feuer drin, was er da so beschreibt, was er erlebt. Sie scheinen, die Leute, die gegen ihn sind, die scheinen alle Register zu ziehen, was aber kommt. Und für mich ist so der, ja, wie soll ich denn sagen, so in Vers 5, fast schon das Schlimmste. Mit dem Mund segnen sie, mit dem Herzen fluchen sie. Finde ich, das, ja, ich, lass mich das vielleicht mal so sagen, es kommt mir gerade. Fromme Worte, aber im Herzen ist vielleicht Wut. Fromme Worte und im Herzen ist vielleicht tiefe Abneigung. Aber bei all diesen Dingen und den schlimmen Dingen, die David hier erlebt, ist er sich bewusst, Gott ist da. Er hilft, er trägt. Und ich musste denken, es geht hier dabei nicht darum, wenn ich den David richtig verstehe und im Zustand unseres Gemüts oder deines Gemüts, sondern es geht letztendlich um die Ausrichtung unseres Herzens. Woran hängt unser Herz? Worauf blicke ich? Wovon lasse ich mein Herz füllen? Bin ich bereit, so wie es David hier uns zeigt, mein Herz wirklich von Gott füllen zu lassen, mich umgestalten zu lassen von ihm, damit ich so reagieren kann, wie David hier reagiert und agiert. Und er geht nicht hin und klagt nicht. Er geht auch nicht hin und nennt Zweifel, nein. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal von jemandem gehört, der sagte, wir dürfen nicht zweifeln, das dürfen wir Gott nicht sagen. Ich glaube schon, dass wir es ihm sagen können. Es gibt genügend Beispiele in der Bibel. Und ich glaube ganz fest, dass Gott sich daran freut, wenn wir ihm genau das sagen. Weil das nämlich auch ein Ausdruck von Vertrauen ist. Wenn wir uns an ihn wenden. Und ich denke manchmal so, sich der Gegenwart Gottes immer und immer wieder bewusst zu machen. Gerade in den Alltagssorgen. Ich weiß, der Alltag muss gelebt werden. Ganz klar. Wir müssen da durch, wir müssen gehen, die Aufgaben müssen erledigt werden. Keine Frage. Und das tun wir auch. Aber in diesem Alltag zu erleben, sich bewusst zu machen, ich habe zwar vielleicht auf der Arbeit ein schwieriges Projekt und das belastet mich, das macht mir vielleicht schlaflose, die eine oder andere schlaflose Nacht oder in der Schule, ihr steht vor der Prüfung oder irgendwas, was euch Mühe macht und ihr dankt, nachts wacht auf und denkt, oh, wie soll das alles gehen? Und trotzdem, und ich bleibe dabei und das wird sich nicht ändern. Ich bleibe dabei. Wie es in dem alten Lied heißt, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedvoll. Ja, vielleicht nicht zum Alter, aber umso älter ich werde, umso mehr kommen mir diese alten Texte immer mehr ins Bewusstsein. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedvoll. Und ich möchte vielleicht ein bisschen an das anschließen, was Beate und Oskar so erleben. Eigentlich hätte ich ja vor 4 Wochen schon hier sein sollen. Und ich möchte euch daran ein Stück weit zumindest teilhaben lassen. Vor 4 Wochen, heute genau für 4 Wochen, ist meine Schwester gestorben. Sonntagmorgen, wir wollten gerade frühstücken, ging mein Handy und das Krankenhaus war dran. Sie musste mit 63 Jahren gehen. Und wisst ihr, und ungefähr eine Woche später, ja, etwas, vielleicht etwas mehr, kam der nächste Anruf von meiner jüngsten Tochter. Ihr Schwiegervater ist gestorben. Im Aldi beim Einkaufen umgefallen und tot. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich von dem Alltag spreche, natürlich ist das eine Extremsituation, natürlich, keine Frage. Aber in der Zeit, jetzt in den letzten 4 Wochen, ich habe dann irgendwann auch zu meiner Frau gesagt, so sage ich, jetzt ist auch mal gut. Jetzt ist einfach mal gut. Und mein großer Bruder, der 9 Jahre älter ist wie ich, wir sind an dem Sonntag direkt zu meiner Mutter gefahren. Der oft sagt, ich bin der Ältere. Ihr wisst, was das heißt. Mir stehen gewisse andere Rechte zu oder wie auch immer. Und ich habe ihn dann angeguckt, naja, sage ich, okay, dann überbring du der Mutter die Nachricht. Die Quintessenz und das Ergebnis war, dass ich meiner Mutter das alles erklären und erläutern musste. Und ihr könnt euch vorstellen, wie eine Frau mit fast 89 Jahren darunter gelitten hat und immer noch leidet. Und ihr Satz war, es sollte nicht sein, dass ein Kind vor seinen Eltern gehen muss. Versteht ihr? Wenn ich dann, vielleicht, oder anders muss ich sagen, vielleicht versteht ihr so ein bisschen zumindest, dass ich dann manchmal Mühe damit habe, wenn ich dann höre, Stille und geborgen in Gott. Ich bin davon überzeugt, versteht es nicht falsch. Aber wenn ich solche Situationen erlebe, ich war eine Woche vorher noch bei meiner Schwester im Krankenhaus, habe sie besucht, habe mit ihr gelacht, wir haben gesprochen und gemacht und ja, wie man halt unter Geschwistern auch, wenn es normal läuft, unterwegs ist, alles gut. Und eine Woche später, 20 vor 8, ging mein Handy und das Krankenhaus war dran. Ich sag's euch, so wie es ist, ich hätte schreien können und habe mich gefragt, wie bringe ich das meiner Mutter bei? Und wenn wir dann darüber nachdenken, stille und geborgen in Gott, habe ich auch trotz dieser Extremsituation Verlust, der Schmerz, der damit verbunden ist, ist eine Extremsituation. Habe ich bei einem Ausleger was nachgelesen, was ich ja schön fand eigentlich. Da heißt es, Davids Innerstes ist stille Ergebung und nicht geprägt von Resignation. Auch wenn sein Umfeld unruhig war, bewusst in der Gegenwart Gottes leben. Da habe ich gedacht, wow, das ist ein Hammer. David Innerstes ist stille Ergebung. Sich ergeben, das ist schon und nicht geprägt von Resignation, trotz dieser Extremsituation oder auch andere extreme Situationen, die ihr erlebt habt, nicht hinzugehen und zu resignieren und sagen, es hat eigentlich keinen Sinn, es ist so schwer, sondern stille Ergebung. Und dann zu sagen, Gott ist größer und wird immer größer bleiben. Mag kommen, was will. Es wird sich nicht ändern. Davon ist sein Wort voll. Von der ersten bis zur letzten Seite steht davon genügend drin. Und David geht einen nächsten Schritt weiter. Er sagt nicht nur, meine Seele ist stille zu Gott, sondern er geht hin in den Versen 6 bis 8 und macht sich klar, wer ist denn Gott für mich überhaupt? Versteht ihr? Die Gegenwart Gottes und sich dann aber, wenn ich mich hingezogen fühle zu ihm, dann ist die Frage, wer ist Gott für mich? Wer ist Gott für euch? Habt ihr Ideen? Ihr dürft gerne, ich nehme euch jetzt mal kurz mit rein. Wer ist Gott für euch? Welche Gedanken oder Stichworte kommen euch dabei? Was ist Gott für euch? Auch die Jungen dürfen auch mitmachen.
Wurde schon gesagt, Fels.
Gott ist mein Fels, genau.
Zuhörer.
Sehr gut, ja. Gott ist Zuhörer, allerdings, ja. Zuflucht.
Tröster.
Tröster, sehr schön, sehr schön. Ja.
Großes Fragezeichen.
Nochmal, habe ich jetzt Akustik?
Großes Fragezeichen.
Manchmal ist das so, das war, ja. Das ist gut, ja, es ist gut. David geht hin und sagt, er ist meine Hoffnung, mein Fels, haben wir gehört, meine Hilfe, mein Schutz, mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Stellt euch das vor, er ist seinen Widersachern ausgesetzt, so will ich es mal nennen. Und er geht hin und sagt, ich habe so einen Gott, der das und das und das und das für mich ist. Was wollen die anderen von mir? Sie können mir gar nichts wollen. Er geht hin, kehrt zurück zu seinem Gott letztendlich, versucht, wegzukommen von diesen negativen Gedanken, wegzukommen von dem, was ihm Mühe macht. Und er geht hin und sagt, er ist mein Fels, im Sinne von ein fester Grund, auf dem ich stehe. Da passiert nichts, da stehe ich drauf, ohne dass irgendwas wird, da bricht nichts weg. Und er ist mein Schutz, im Sinne, er wird für mich streiten, der Herr wird für uns streiten und ihr werdet stille sein. Ich weiß jetzt nicht aktuell, wo es hier steht, aber es steht hier drin. Da bin ich mir ganz sicher. Ja? Der Herr wird für uns streiten und ihr werdet stille sein. Er ist Macht, Kraft, der zu uns steht. Bei ihm allein ist unsere Stärke und wenn es mitten im Kampf ist. Gott ist derjenige, der sich schützend vor seine Kinder stellt. Ein Zitat. Herr, hab Dank, dass du nicht einen großen Glauben verlangst, sondern Glauben an einen großen Gott. Versteht ihr? Herr, hab Dank, dass du nicht einen großen Glauben verlangst, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Und wisst ihr, wer das gesagt hat? Corrie ten Boom. Ich weiß nicht, ob die Jüngeren sie kennen. Oder die Älteren sicherlich, haben sicherlich eine niederländische Frau, die das KZ, Konzentrationslager, überlebt hat. Eine tiefgläubige Frau, die mit sehr viel Vertrauen auch im KZ, im Konzentrationslager unterwegs war. Und nicht nur einmal dem Tod ins Auge geblickt hat, erlebt hat, wie ihre Schwester umgekommen ist. Und diese Frau geht hin und sagt, es ist gut, dass du keinen großen Glauben von erwartest, sondern einfach nur einen Glauben, einen großen Gott. Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, das reicht. Ein Senfkorn, da ist ja nicht viel. Sondern Vertrauen an einen großen Gott. Alles läuft bei ihm zusammen. Und wenn ich dann an unsere familiäre Situation mit den Verstorbenen denke, wenn ich daran denke, dass die Trauerfeiern noch vor uns stehen, und ich zu Hause sitze und ich mir Gedanken mache, was ich sage. Und ich mich frage, werde ich es können? Ich weiß es nicht. Allein schon deshalb, wenn ich in die Augen meiner Mutter blicken werde. Aber einfach zu wissen und sich das immer und immer wieder neu bewusst werden, es ist ein großer Gott. Und wenn er es möchte, dann werde ich die richtigen Worte haben. Und wenn nicht, dann ist es so, wie es ist. Und David macht uns das deutlich. Es ist ihm wichtig, zu begreifen, neu zu begreifen, zu kapieren, zu verstehen, wer Gott für uns ist. Hirte, Kraft, Fels, Heil, Macht, Stärke, all das, was ihr auch gerade gesagt habt. Sei dir bewusst, wer Gott für dich ist. seine Gegenwart suchen, sich bewusst machen und dann, davon spricht David auch, schütte dein Herz bei ihm aus. Viele von uns werden jetzt ans Gebet denken, ja, natürlich. Aber wenn ich meine Walkrunde mache oder meine Laufrunde mache, dann kann das auch mal passieren, dass ich einfach während des Walkens einfach nur ganz normal rede mit ihm. Da brauche ich keine gewisse Gebetshaltung oder meine Hände falten oder nein, ich gehe einfach und rede. Das darf man durchaus. Und dieses Herz ausschütten hat da was damit zu tun, dass ich mich jemanden anvertraue, wie Kinder sich seinen Eltern anvertrauen. Die älteren Söhne dem Vater, die ältere Tochter der Mutter vielleicht. Oder manchmal auch andersrum, je nachdem. Aber sich anzuvertrauen. Und Martin Luther spricht davon, wenn er ans Herz ausschütten denkt, klaget nun frei, verberget ihm nichts. Es sei, was es wolle, so werft's mit Haufen heraus vor ihn, wie ihr einem guten Freunde euer Herz ganz und gar öffnet. Das ist Martin Luther Sprache. Er will damit eigentlich nur sagen, hey, wenn du dein Herz vor Gott ausschüttest, sag's einfach. Schmeiß ihm einfach hin, er weiß damit umzugehen. Er nimmt das auf. Und er wird dementsprechend so reagieren und so agieren in deinem Leben, wie du es nötig hast. Wisst ihr, ich höre oft so, ach, Gott weiß alles. Ich habe schon öfters auch mit meinen Kindern darüber diskutiert, gerade mit unserem Ältesten. Und dann, ich hab dann zu ihm mal gesagt, du, natürlich weiß Gott alles. Natürlich weiß er das, ist doch gar keine Frage. Aber er will und er wünscht es sich, dass wir mit ihm reden, Beziehung pflegen. Darum geht's. Natürlich weiß er alles, aber wenn er uns so behandeln würde, wenn er alles weiß, so nach dem Motto, naja, brauche ich gar nicht anfangen, ich weiß drum. Habe ich dann zu ihm gesagt, das wäre keine Beziehung. Das wäre keine Beziehung. Und dieses Herz ausschütten ist ein Akt des Vertrauens, die einem helfen kann, Dinge anders zu betrachten, vielleicht auch nüchterner zu betrachten, mit einem klaren Blick zu sehen, zu beurteilen. Also so habe ich es zumindest bei den ein oder anderen Situationen erlebt. Das Herz auszuschütten und sich und die Dinge ganz bewusst bei Gott abzugeben. Das macht David hier. Und ich muss nochmal auf euer Erlebnis zurückkommen, Beate und Oskar. Ich fand es toll, wie euer Kind angerufen hat. Er hat gesagt, ich hatte das den Eindruck, als ob die ganze Zeit jemand neben mir sitzt und mich in den Arm nimmt. Es ist es ist ein unglaubliches Erlebnis, Gefühl, Gespür, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ja. Und genau das hat David ja eigentlich auch erlebt. Seine Feinde waren um ihn rum, ja. Aber er lebt diese Ruhe in Gott. Euer Kind hat so erlebt, dass es den Eindruck hatte, da ist einer, der hält mich fest. David hat so erlebt, er wurde innerlich ruhig. Corrie ten Boom, ich will sie nochmal zitieren, sagte dazu, die Ruhe im Herrn hängt nicht von unseren äußeren Umständen ab, sondern von unserer Gemeinschaft mit Gott selbst. Auch wenn die Umstände bescheiden sind, sagt sie hier, davon ist nicht unsere persönliche Beziehung zu Gott abhängig. Die ändert sich nicht. und durch das Herz ausschütten, wird letztendlich eine vertrauensvolle und eine persönliche Gemeinschaft mit Gott sichtbar und verdeutlicht, dass Gott allein meine Zuflucht ist. So dieses Lied, Beate hatte mich gefragt, welches Lied. Und dieses Lied, du bist mein Zufluchtsort, das spielt das wunderschön wieder. Du bist mein Zufluchtsort, ich kann mich an dich wenden, egal wann, egal zu welcher Tageszeit. Ist vollkommen egal, ich kann mit dir reden und mich in deine Hände begeben, in diesen Hände des großen Gottes. Und ich sag's nochmal, du darfst klagen. Und du darfst auch Zweifel nennen. Er nimmt es richtig auf und sortiert die Sachen, so wie es ist. Und dann zum Schluss, was David noch setze dein Vertrauen auf Gottes Wort. Vers 12 und 13. Eines hat Gott geredet, ein zweifaches habe ich gehört. Also hat er von Gott ein Wort empfangen, gehört. Und das wurde ihm nochmal bestätigt. Und David geht hin unterm Strich und sagt letztendlich damit aus, der Ausgang meines Lebens, der Ausgang meiner Situation, in der ich jetzt vielleicht stehe, liegt allein in Gottes Hand. Und das ist ein großer Schritt. Ein großer Schritt des Vertrauens, das zu machen, Gott ist wahrhaftig, das, was Gott sagt, zu dem steht er auch. Mir hat mal ein Pastor gesagt, auch vor einigen Jahren, manche Sachen kommen mir immer wieder hoch. Er sagte, hör euch zu, die Bibel ist Gottes Wort und sie ist an jeder Stelle, lässt sie sich überprüfen und nachvollziehen. Fand ich einen interessanten Satz. Sie ist überprüfbar. Fand ich schon, aber ich habe das in meinem Leben bisher erlebt. Sie ist tatsächlich überprüfbar. Man kann es nachvollziehen. Und Gott, auf ihn ist Verlass, er täuscht niemanden. Definitiv nicht. Und es gibt ein Wort, wo es heißt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Definitiv nicht. Heißt, meine Worte sind keine leeren Versprechungen. Und du kannst dich auf sein Wort definitiv verlassen. All das, was hier steht, ist relevant und spricht in unser Leben. David hat uns also wertvolle Ratschläge gegeben, um still zu werden, geborgen zu sein in Gott. Suche bzw. mache dir die Gegenwart Gottes bewusst, er ist da. Mache dir bewusst, wer Gott für dich ist, ein Helfer, ein Fels, ein Schutz, deine Kraft. Schütte dein Herz bei Gott aus. Wir brauchen uns nicht als Superchristen zu fühlen. Sprich offen über deine Zweifel und deine Fragen. Und wir werden erleben, wie Gott damit gut und liebevoll umgeht. Und setze dein Vertrauen auf Gottes Wort. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, dass ihr das immer wieder erlebt, Stille und Geborgensein in Gott. Das neue Jahr ist schon 2 Monate alt. Aber diese Zusagen, die Gott uns gibt, meine Seele ist stille zu Gott, ändert sich nicht, egal wie viele Jahre ins Land gehen. Und ich sage es jetzt einfach mal, ich möchte auch Beate und Oskar nochmal von hier aus, von mir aus direkt persönlich, euch den reichen Segen Gottes wünschen. Ja, und wünsche euch wirklich, dass ihr diese Geborgenheit in Gott erlebt und euer Kind genauso. Amen.